Lassen wir uns vorher noch beten. Lieber Herr, du hast dein heiliges Wort uns gegeben. Du lässt uns nicht im Dunkeln über das, was du tust, was du denkst. Du schenkst uns Wegweisung. Und so bitte ich dich auch für heute Morgen, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du uns aufschließt, was du uns zu sagen hast. Amen. Die Barmherzigkeit Gottes, ein schöner Titel für diesen Gottesdienst. Denn Barmherzigkeit ist hier nicht unbedingt das, was in unserem Leben so die Linie ist, oder? Wenn wir uns mal fragen, wie gehen wir mit den Menschen um, die gescheitert sind? Auch als Christen. Vielleicht fallen Ihnen da Dinge ein. Dann könnte das der Grund sein, warum wir so gerne schon als Kinder lügen. Hast du das gemacht? Nein, Papa, habe ich nicht gemacht. Warum? Woher kommt das? Woher kommt diese Scham, dass wir Angst haben, etwas falsch gemacht zu haben? Weil wir wissen, dass die Welt nicht barmherzig ist. Das wissen wir. Ich habe als Student in einer Fabrik gearbeitet und wir haben Gasfedern hergestellt. Das waren kostbare Sachen, die dann später Stoßdämpfer von teuren Autos geworden sind. Und Sie müssen sich vorstellen, es gab ganz, ganz viele Stationen, an denen man mit diesen Gasfedern gearbeitet haben. Die waren dann aus Edelstahl, die waren dann so richtig poliert und teuer. Und am Ende, das weiß ich genau, weil ich da stand, das war meine Aufgabe, gab es eine Druckprüfung. Und wenn diese Gasfedern das nicht bestanden haben, dann sind sie beiseite geräumt worden. Am Ende eines Tages war das leider oft eine ziemlich große Palette voll. Ich weiß noch, wie ich meinen Polier mal, den Meister mal gefragt habe, was wird denn damit gemacht? Wer repariert denn das? Da hat er gesagt, das wird nicht repariert, das ist Ausschuss. Ausschuss. Wie geht Gott mit Menschen um, die gescheitert sind? Das ist heute das Thema. Ich lese Ihnen dazu aus dem Johannesevangelium, aus dem 21. Kapitel. Sie haben den Text hier. Ein paar Verse. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Und er spricht zu ihm, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und jetzt ein Satz, der für uns, die wir älter werden, vielleicht interessant ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Als Jesus den Simon in seinen Dienst rief, ich denke da an Lukas 5, dieser Fischzug des Petrus, den wir oft schon gelesen haben, da gab er ihm den Beinamen, Simon, du sollst Petrus heißen. Das heißt Fels. Wie diese Granitplatten, fest und stark. Und du sollst ein Menschenfischer sein. Einer, der andere zu mir führt. Wenn ich an Petrus denke, dann stelle ich mir auch immer einen ganz starken Menschen vor. Ich weiß nicht, wie stellen Sie sich ihn vor? Aber ich habe so immer dieses Bild von einem starken Petrus, von dem Leiter der Apostel, von dem Anführer, von dem, der immer bei Jesus ist, von einem, der sogar zum Schwert greift, um ihn zu verteidigen. Toll, ne? Einer, der Gott verteidigt, ist doch super. einen herausragenden Apostel. Die katholische Kirche sieht ihn sogar als Stellvertreter Christi. Das kann ich jetzt nicht sehen, aber er ist schon was Herausragendes. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, die Bibel uns zeigt über Petrus. Die Bibel zeigt uns noch einen ganz anderen Petrus. Sie zeigt uns einen Petrus, der gescheitert ist und der gar nicht nach Fels aussieht. Ich bin oft im Auto unterwegs, viele lange Strecken. Ich fahre nur 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr. Und ich weiß nicht, was Sie im Auto machen bei so langen Autofahrten. Früher, als ich Kinder hatte, war Benjamin Blümchen die Kassetten. Die kann ich inzwischen alle auswendig. Aber jetzt habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Oft schalte ich das Radio aus, manchmal höre ich Hörbücher, das ist interessant. Aber oft denke ich auch einfach nach. Das sind ja so die ganz seltenen Momente, wo man mit sich alleine ist. Kennen Sie das? Nur mit sich alleine? Und dann denke ich nach über mein Leben, über meine Berufung, wie Gott mich auf besondere Art und Weise zu sich gerufen hat, vom Atheismus zum Glauben. Welche Station ich in meinem Dienst gemacht habe, wo das ein Erfolg war, wo das Misserfolge waren, wo ich gescheitert bin, wo Niederlagen sind. Und dann die Frage, was habe ich eigentlich aus den Tagen gemacht, die Gott mir geschenkt hat? Ich hatte vor 21 Jahren Krebs. Hat es sich für ihn gelohnt, mich nochmal ins Leben zu rufen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Bilanz ziemlich gemischt. Und dann merke ich, dann bin ich wie Petrus. Aber ich meine jetzt nicht den Fels, nicht den Starken, sondern ich meine den Gescheiterten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie das nachvollziehen können, wie Ihr Leben gelaufen ist und wie Sie über sich selbst nachdenken. Aber ich merke, wie Petrus habe ich das Vorrecht bekommen, Jesus kennenzulernen. Das ist ein Vorrecht. Das habe ich mir nicht erdient. Das war Geschenk. Das war Gnade. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja, war das immer so in meinem Leben? Von seiner Seite aus ja. Aber auch von meiner Seite? Ich merke, dass ich Jesus oft enttäuscht habe. Dass ich mir so Sachen vorgenommen habe, so vollmundig, so wie er, ne? Herr, und wenn alle dich verraten, ich verrate dich nicht. Beim Abendmahl. Und? Was ist geworden? Jesus hat ihm noch an der Stelle gesagt, und ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein! Die anderen ja, aber ich doch nicht. Ich nicht. Und? Was ist geworden? Ich kann mir gut vorstellen, als Petrus jetzt mit Jesus hier alleine sitzt, es gibt ja eine Vorgeschichte zu dem Bibeltext, den wir haben, wo sie gefischt haben, ähnlich wie in Lukas 5, wo sie dann wieder einen großen Fang gemacht haben, wo Petrus wieder gemerkt hat, es ist der Herr, wo er wieder zuerst rausgegangen ist, wieder nach vorne gestürmt ist. Und jetzt ist es so wie so ein Kameraschwenk. Ich glaube, wir werden ja auch hier aufgenommen. Ne? Und dann kann man ja so einen Kamerafokus setzen. Und die anderen werden plötzlich ausgeblendet und jetzt sehen wir nur Jesus und Petrus. Das macht die Bibel übrigens sehr häufig, dass sie den Fokus auf etwas setzt, weil das für uns so wichtig ist, weil Gott hier eine Botschaft hat für uns, weil er uns etwas sagen möchte. Das ist ja keine Geschichte von vor 2000 Jahren, wo man sagt, ach ja, so war das damals, interessant, ne? Nein, Gott sagt, hier ist etwas für dich. Gott will dir etwas sagen und der Heilige Geist kann jetzt in dein Herz sprechen und sagen, hier, du bist da gemeint. Darum steht das da. Als Petrus jetzt mit ihm so alleine da sitzt, da werden ihm wahrscheinlich viele Gedanken durch den Kopf gegangen sein. Ich habe mir auch überlegt, welche Gefühle, welche Emotionen waren da vielleicht in Petrus? Wie ist das, wenn wir schuldig geworden sind, wenn wir als Kinder was ausgefressen haben und dann ruft der Papa und sagt, kommst du mal her oder die Mama? Sind wir da jubelt hingelaufen, ja Mama, toll, ich komme zu dir? Oder haben wir so langsam die Schultern hängen lassen und wie war denn das, ne? Hat Petrus sich in dem Moment gerade gefreut oder hat er nicht Angst gehabt? Und was hat er jetzt erwartet von Jesus? Wissen Sie, was ich erwartet hätte eigentlich an dieser Stelle? Jetzt, wo Sie mal so richtig alleine sind, Da könnte ich mir vorstellen, ein klärendes Wort, so ein Feedback-Gespräch, wie man das so schön nennt. Petrus, könnte Jesus sagen, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Es hat aber auch gar nichts geklappt. Du solltest mein Fels sein, das Fundament der Gemeinde. Und was bist du geworden? Gar nichts. Als ob ich auf Sand gebaut hätte. Du bist nicht Fels, du bist Zuckerwatte. Oder er könnte sich als Freund verraten fühlen und sagen, Mensch, du, damals in diesem Innenhof vom Hohepriester, da haben sich unsere Blicke getroffen und du hast mich trotzdem verleugnet. Ne? Herr, ich kenne diesen Menschen nicht, hast du gesagt. Jesus hätte so vieles sagen können. Er hätte ihn zu Kreuze kriechen lassen können, wie man das so schön nennt, ne? Zu Kreuze kriechen. Ich kann mich entsinnen, dass ich in den dunklen Zeiten meiner Vaterschaft sowas gemacht habe, ne? Na, mein Ältester hieß Samuel, den habe ich relativ streng behandelt. Ne? Und Samuel, hast du verstanden, was du falsch gemacht hast? Sag's mir nochmal, ne? Heute denke ich mir, was habe ich da angerichtet? Ein Wunder, dass er sich so gut entwickelt hat. An mir lag es nicht, das ist Gottes Gnade, die ihn beschützt hat. Und so hätte Jesus das ja auch machen können, macht er nicht. Er stellt ihm eine Frage, die gar nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Er lässt ihn nicht versprechen, schwör mir hochheilig, dass du das nie wieder tust. Er stellt ihm eine Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das ist was ganz Neues. Religionen gibt es schon, solange es Menschen gibt. Ich habe auch mal in Bayreuth an der Uni eine Zeit lang, als ich Pastor in einer Brüdergemeinde war, Religionswissenschaft nebenbei studiert. So konnte ich guten Zugang zu Studenten haben, das war toll. Und dann habe ich gelernt, wie die Religionen funktionieren, die dem Menschen Ordnung geben, Halt geben, Gebote geben, Regeln geben. Alles ganz toll für so ein gesellschaftliches Miteinander. Rettet aber nicht, führt uns nicht zu Gott, führt uns nicht in die Gegenwart Gottes. Jesus sagt dir nicht, halte die Gebote. Er fragt ihn, hast du mich lieb? Sehen Sie, darum geht es Gott. Es geht ihm nicht darum, ob wir gute Baptisten sind. Richtig getauft, ne? Welche Wassertemperatur sollte es haben? Ich habe im Hof mal eine Taufe gehabt, da hat unser Hausmeister vergessen, die Heizung anzustellen. War interessant. Darum geht's nicht, versteht ihr? Es geht darum, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Nicht wenig gekannt habe, diesen oder jenen Präses im Bund, mit diesem oder jenen Pastor auf Du gewesen, so viel Male selbst gepredigt, sondern hast du Jesus lieb? Das ist die Frage deines Lebens. Darum geht es Jesus. Das wünscht er sich. Und dann spielt alles andere keine Rolle. Und das ist das Evangelium, das ist die wirklich tolle Botschaft. Du wirst nicht aussortiert. Es gibt keinen unter uns. Keinen. Ich kenne jedenfalls keinen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der Gott nicht irgendwo mal enttäuscht hat. Es gibt keinen, der nicht irgendwo schuldig geworden ist. Und Gott könnte sich immer entsetzt von uns abwenden und sagen, ich habe dir so viel geschenkt. Und was machst du daraus? Aber er tut es nicht. Er stellt uns immer wieder die Frage, hast du mich lieb? Als Jesus dem Petrus dreimal diese Frage stellt, ich glaube, spätestens da fällt ihm diese Situation ein, wo er ihn dreimal verleugnet hat. Und ist ihm aufgefallen, die Antwort, die Jesus ihm gibt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er beauftragt ihn neu. Ist ihm das aufgefallen? Er vergibt nicht nur, sondern er setzt ihn wieder ein in den Stand als Apostel, als Mensch, der ihm dient, als jemand, der die Gemeinde anführen kann. Er setzt ihn wieder ein, dreimal. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für Petrus etwas Unglaubliches war. Denn wie ist denn das normalerweise, wenn wir von jemandem enttäuscht werden? So ist menschliche Vergebung. Ne? Wir sagen, ja, okay, schwamm drüber. Oder wir sagen, ich verzeihe dir von Herzen. Das fällt aber schwer. Das ist oft ein Prozess. Das muss man sich erarbeiten, das geht gar nicht so einfach. Aber da bleibt doch immer ein Rest, wo man sagt, da habe ich eine Erfahrung gemacht, ich habe Schwierigkeiten, dem noch mal zu vertrauen oder der. Und ist es nicht oft so, dass man sagt, okay, wir vergeben dir, aber zum Beispiel in der Gemeinde kannst du nichts mehr machen. Ist klar, oder? Bist schuldig geworden. Geht nicht. Das ist so. Göttliche Vergebung ist anders. Bei Jesus ist anders. Gottes Umgang mit gescheiterten Menschen, und das ist Petrus. Und ich sage es mal so, wenn Petrus schon gescheitert ist, was bin dann erst ich? Was sind dann erst wir? Und wenn Gott mit einem gescheiterten Petrus so umgeht, wie viel Gnade wird er erst für uns haben? Der für uns am Kreuz gestorben ist. Der sagt, ich habe für dich gelitten. Bin für dich auf diese Erde gekommen. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und ich bin auferstanden. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil ich Vergebung habe. Weil ich Vergebung bin. Weil ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Und nichts und niemand und auch keine Religion führt zum Vater. Nur ich. Ich merke schon, mir läuft die Zeit dann weg. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst, da waren mehrere Prediger und nach den ersten anderthalb Stunden bin ich dann rangekommen. Das ist dann immer so, wenn der Nachtbus nicht mehr rechtzeitig fährt. Aber keine Angst, ich komme jetzt zum Schluss. Ich wollte Ihnen noch eine Geschichte dazu erzählen. Wie geht denn das jetzt mit Petrus weiter? Was denken Sie? Nach dieser tollen Vergebung, nach dieser tollen Wiedereinsetzung, ist er ab jetzt perfekt? Müsste er doch eigentlich sein, ne? Wenn der Herr ihn angerührt hat, wenn der Herr ihm vergeben hat, müsste er doch eigentlich jetzt perfekt sein, oder? Das Interessante ist, dass die Bibel unglaublich wahrhaftig ist. Sie beschreibt Dinge, die mir peinlich wären. Ich hätte jetzt gerne so ein Bild gezeichnet und ab da war der Petrus so ein perfekter Mensch. Und tief in der Nacht stand er auf und er betete 8 Stunden, dann hat er die Bibel aufgeschlagen und nochmal 10 Stunden gelesen, dann ging er raus und hat 10 Stunden evangelisiert am Tag und dann, Moment, so viele Stunden hat der Tag ja gar nicht, aber Sie wissen, was ich meine. So schön wäre es gewesen. Das wäre, so manche christliche Bücher sind ja so Heiligenbeschreibungen. Aber die Bibel erzählt uns Menschen, die gescheitert sind. Von Hiskia, wie wir gelesen haben. Von Salomo, von David, von Petrus und von vielen anderen. Bei Petrus ging es so weiter, dass die Apostelgeschichte uns berichtet, durch den Heiligen Geist inspiriert, schreibt Lukas das auf, dass Petrus vom Heiligen Geist gezwungen werden musste, über die Speisegebote hinwegzugehen, um zu erkennen, dass er auch den nichtjüdischen Menschen das Evangelium bringt. Später muss Paulus beschreiben, wie er den Petrus, den heiligen Petrus, ermahnen muss, weil dieser geheuchelt hat und darum das Evangelium in Gefahr gebracht hat. So wahrhaftig ist die Bibel. Die, wie es so schön heißt, die Unheiligkeiten seiner Heiligen sind unserem Vater nicht peinlich. Und sie stehen hier drin berichtet, damit wir wissen und lernen können, was Vergebung ist, dass sie total ist. Und dass wir jeden Tag neu anfangen können. Auch heute, auch jetzt, auch du und auch ich. Es gibt übrigens noch eine alte kirchliche Überlieferung. Sie steht nicht in der Bibel und ob sie stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Es ist ganz berühmt und später verfilmt worden. Zu Ostern kommen diese Filme dann oft. Und zwar ist berichtet, dass Petrus in Rom ist und ihm wird durchgesteckt, ein Leak, sagt man heute, dass der Kaiser Nero die Christen verfolgen will. Und dann sagt er sich, oh, ich bin zu wichtig. Und existenzielle Todesangst kriecht durch seinen Körper. Er ist ja schon ein älterer Mensch. Und dann lässt er sich von einem jungen Mann auf die Via Appia führen, raus aus Rom, nur weg, nur weg. Und dann begegnet ihm eine Gestalt. Und sie kommt näher und sie kommt näher und sie kommt näher und er erkennt, das ist der Herr. Und er fragt, wohin gehst du, Herr? Du bist Lateiner, quo vadis Dominus? Ich bin mir nicht ganz sicher, mein Latein ist schon so lange her, ne? Und er fragt ihn, wohin gehst du, Herr? Und dann sagt Jesus dieser Legende nach. Wie gesagt, steht nicht in der Bibel. Aber dieser Legende nach sagt Jesus, ich gehe jetzt nach Rom, um die Brüder zu stärken an deiner Stadt. Und da wird Petrus das klar und er geht zurück nach Rom und stirbt dort den Märtyrertod und stärkt die Brüder. Merken Sie, das Scheitern blieb etwas, was bei Petrus immer im Leben war. Aber stärker war immer die Vergebung. Und das gilt auch für uns. Darum steht es hier.